Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Coaching Insights Podcast. Heute ein Talk mit einem Mensch, der unter Umständen ganz viele Leute kennt, mit dem Andreas Richard. Hoi Andreas!
Sali, Sascha, freut mich hier zu sein.
Danke, dass du Zeit hast und alle uns gedacht haben, hä? Andreas Richard, okay. Vielleicht, wenn ich sage, es ist der Richie Frontmann von Plüsch. Haben natürlich jetzt alle einen ganz grossen Aha-Moment.
Also ich muss zugeben, ich selber auch schnell überlegen, wer du jetzt meinst.
Ja, das kann man vorstellen. Ja, also man findet ja eigentlich auch, glaube ich, mehr unter Richie als unter Andreas Richard.
Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Und gleich, natürlich, gell, in meinem privaten Umfeld ist das schon auch noch, gerade ich mit Kind, ich werde als Andreas Richard angeschrieben, für irgendwie ein Schülergespräch zu kommen und so. Dem her, ich bin mir schon gewöhnt. Alles
gut. Eben, gell. Also, der Überraschungsmoment ist bei dir sicher weniger hoch gewesen, hoffentlich, als bei denen, die jetzt dazulassen genau. Und zuschauen. Richie, du hast ja im 97, haben dir Plüsch gegründet, damals noch als VIP, hat die Band geheissen. Sind sehr erfolgreich gewesen. Also, ihr sind wirklich ein bedeutender Name gewesen, der Schweizer Musikszene. 208. Nach ganz vielen erfolgreichen Songs, erfolgreichen Alben, eine erste Auszeit. Du hast deine Solo-Karriere gestartet. 2012, Plüsch wieder zusammen. Und nachher ist Plüsch, wir sagen es richtig, im Winterschlaf, kann man sagen. Ihr habt euch nie offiziell aufgelöst, aber ihr habt alle verschiedene Wege weiterverfolgt. Du hast vor allem deine Solo-Karriere weiterverfolgt. Bist auch in Sendungen gewesen, Sing meinen Song, Mask Singer, was du sogar gewonnen hast. Und hast deine eigenen Projekte durchgezogen in dem Sinn, was du auch heute noch machst. Und das letzte Jahr aber 2024, Comeback-Tour von Plüsch. Aber eben, du bist immer in der Musik verbunden geblieben, währenddem ja deine Bandkollegen auch berufliche Wege weiterverfolgt haben. Bleiben wir mal schnell bei dir. Du hast ja Ursprünge, du bist nicht als Musiker auf die Welt gekommen, sondern du hast ja ein Handwerk, nämlich Schreiner. Wie kommt ein Schreiner, der Schreiner Andreas Richard, oder der damals eben schon Richie, ins Tonstudio. Wie ist das gegangen?
Das ist noch lustig. Ich habe in der Schule immer gerne gesungen. Und ich hatte einen Lehrer, einen Singlehrer in der Sek, wo ich war. Der hat Dino Heiniger geheissen. Das ist vielleicht am einen oder anderen noch ein Begriff. Das ist ein Berner Oberländer Liedermacher. Und der hat dort einfach Schule gegeben, weil schon dann war es als Musiker nicht ganz einfach gewesen, zum Überleben. Hat aber dann irgendwann seinen Austritt gegeben aus der Schulding, gefunden, ich konzentriere mich nur noch auf meine Kunst. Hat aber das Talent von mir erkannt und gesagt, zu seinem Abschluss dort an der Schule möchte er sehr gerne noch das Lied mit mir performen. Und dann sind wir dort auf der Bühne zusammen, haben zusammen Leben wie eine Katze gesungen. Und dort wiederum hat mich der nächste Singlehrer gesehen und gesagt, du musst bei mir in der Band singen. Ich bin in die Band singen. Dort sind Kollegen von mir, also spätere Bandkollegen von mir, auch in dieser Band gewesen. Und aus dem heraus hat sich eigentlich dann zuerst VIP und dann auch Plüsch formiert. Und ja, auch während der Schulzeit zum ersten Mal ins Studio können, in einer Projektwoche mal in einem Studio mit einer Band singen, hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich habe gemerkt, ich habe dort ein Talent. Habe aber lustigerweise nie ambitioniert Popstar-Karriere angestrebt. Ich habe einfach Freude gehabt, Musik machen, habe aber nebendran eigentlich wirklich das Gefühl, mein Vater war Stromer gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich werde Schreiner und bleibe es auch. Aber der Weg war dann ein anderer gewesen.
Ist ein anderer gewesen und ja, sehr erfolgreich. Und gell, ich habe das irgendwo mal gelesen. Highway ist ja, glaube ich, irgendwo auf der Lehrabschlussreise, in Anführungs- und Schlusszeichen, so ein bisschen weit entstanden. Erzähl mal die Geschichte, die in Garinnen passiert ist.
Genau. Also, ich bin auf der Lehrabschlussreise gewesen, 1997. Nein, das stimmt gar nicht. 99 ist das gewesen. Und gerade, wo wir über die Grenzen sind gefahren, bin ich aufgestanden und meine Kollegen gefragt, hey, wenn wir jetzt nie mehr zurückkommen. Was würdet ihr am meisten vermissen? Und dann sind verschiedene Sachen gekommen. Wälder, Berge, Seen, Schnee. Ich habe den Schocki beigesteuert. und eben, die Pfiffigen unter euch müssen schon, was für ein Song dort ist entstanden. Also eben, es war Heimweg, wo dort ist entstanden, eigentlich der Grundstein ja zu meiner Karriere, die ich später gemacht habe. Und aus dem aus ist extrem viel Tolles passiert, was ich mir eigentlich nie hätte erträumt hatte.
Ja, das Geschichte kennen wir jetzt. Du hast gesagt, der Dino Heiniger ist eigentlich der Erste, der dein Talent erkannt hat und dich mitgenommen hat, jetzt in dieser langen Zeit. Was sind so weitere Menschen oder auch Mentoren, die du gehabt hast, die gesagt hast, mal die haben jetzt wirklich, die haben Milestones in meiner Karriere mitgeprägt. Wer kommt da so zu sehen?
Ja, also, gell, ich komme von Interlaken. Und Interlaken, das ist so, da kommt der Paul Hofer, der Henri Ammann, das ist hier, das ist in der DNA von den Kindern, die Musik machen. Das wird jedem gesagt, ah, der Paul Hofer ist da hier gekommen und so. Und ich hatte das grosse Glück gehabt, ich habe beide kennengelernt. Der Henri Ammann ist mitunter auch sehr ein enger Freund gewesen vom Plüschkeyboarder. Der ist auch immer wieder im Studio gewesen, der hat ich so, ja, ganz am Anfang auch ein bisschen zeigt, wie man Songwriting macht. Also, das muss ja alles zuerst lernen. Und auch mit dem Paul Hofer hatte ich eine lustige Begegnung gehabt, in der Schule, die ich vorhin erzählt habe, haben wir das Musical aufgeführt und das der Paul Hofer schauen und das ist natürlich für alle ein riesen Ding gewesen. Und ich habe dort in diesem Musical eine Hauptrolle gehabt, den Beatboxler. Und ich habe dort müssen Beatboxen, also für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist eben so mit dem Mu Beats machen. Das haben wir dort gemacht und dann hat er das wahnsinnig gefunden. Und nach dem Musical hat er gesagt, du musst mal zu mir kommen. Und dann bin ich zu ihm. Hat er gesagt, du musst schauen, irgendwann treffen wir uns irgendwo für eine Bühne wieder. Und es ist nicht sehr lang gegangen, nämlich im Millennium, also 2000, hat es Interlaken so Feierlichkeiten gegeben. Und dann haben wir dann mit unserer Band VIP haben wir gespielt als Vorgruppe von Paul Hofer. Und dann bin ich dort zu ihm auf die Bühne und habe gesagt, hey, weißt du noch, du hast doch mal gesehen, wir treffen uns auf einer Bühne wieder. Und das ist auch nicht das letzte Mal gewesen. Ich bin ihm immer wieder begegnet. Ich habe sogar auf einer Tournee gespielt, wo ich ihn habe ersetzt, weil er krankheitsbedingt nicht hätte können dabei sein. Also es ist wirklich, dann habe ich die Bühne kennengelernt, ich habe den Kuno kennengelernt, meine grossen Helden. Ich habe mit der Sina ein Duett können aufnehmen, ich habe mit dem Matti Stern ein Duett aufgenommen, später mit dem Blick ein Duett aufgenommen. Das Lustige ist auch, dass ganz viele Bands, die die Leute heute kennen, sind Vorgruppen gewesen, vom Ritchie, nicht mal von Plüsch. Also, wenn man Pegasus ist Vorgruppe gewesen vom Ritchie, der Marius Bär ist Vorgruppe gewesen vom Ritchie, sogar Hecht ist mal Vorgruppe gewesen vom Ritchie. Das sind alles so Sachen, da sieht man, wie lange das ist, wo ich in diesem Business bin.
Absolut.
Ich habe die Leute von ganz klein auf miterlebt und schlussendlich denke ich auch mit meiner Musik und mit der Art und Weise, wie ich performe und wie ich bin, vielleicht auch ein bisschen mitprägt, wenn ich Glück habe.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Mit aller Bescheidenheit ist das eben schon so. Nein, absolut. Du sag mal, wie ist eigentlich, eben, du bist ja auf der Bühne und man merkt auch, wenn du auf der Bühne bist, dass du die Bühne gern hast, dass du die Menschen auch gern hast, mit denen interagierst und so weiter. Jetzt gibt es so viele Künstler, die auf der Bühne unglaublich performen, unglaublich auch in Resonanz gehen mit dem Publikum und danach der eine sagt, am liebsten würde ich noch da packen und absäckeln und heimgehen. Wie ist es bei dir?
Also, das muss man gleich mal sagen, wie meinst du das mit dem Packen und Absäckeln und heimgehen? Die Leute
Ja,
einpacken und sie mitnehmen, oder was?
nein, mehr so auf der Bühne, weißt du, unglaubliche Show, unglaublich mit dem Publikum in Interaktion und so weiter. Aber wenn das Konzert fertig ist, liegt er aus. Nicht noch irgendwie den Spot, noch in der Menge suchen und unter die Leute gehen, sondern er sagt, hey, am liebsten bin ich dann einfach weg.
Ach so,
Und
Mensch.
also quasi, weißt du, so wie die, und zwar nicht aus Arroganz, sondern einfach, weil, ja, so ein bisschen Scheuheit oder zum Teil auch fehlendes Selbstvertrauen. Das sind ganz viele verschiedene Komponenten, die da auch spielen, wo man auch zum Teil hört. Wie ist es bei dir gewesen? Ist es bei dir auch so gewesen? Oder bist du danach dann gerne irgendwie noch so ein Bar oder Schürzluzern und schnell eins nehmen? Oder wie ist es bei dir?
Also, ich weiß nicht. Die Leute, die mich gut kennen, die wissen, dass es bei mir das pure Gegenteil ist. Also, am liebsten würde ich schon vor dem Konzert zu den Leuten gehen. Und wenn das Konzert durch ist, bin ich wirklich einer. Ich gehe gerne mir noch ein bisschen Feedbacks holen. Und nicht, weil ich nur den Schulterklopf versuche, sondern ich auch gerne, wenn mir die Leute ehrlich sagen, wenn es ihnen nicht hat gefallen oder was ihnen nicht hat gefallen. Wobei ich mittlerweile, je älter dass ich werde, desto weniger vertrage ich die Art von Kritik noch. Aber
Aber
es
von der
ist
Kind schon,
trotzdem
oder?
wie?
Von der Kind schon von denen.
Ja, natürlich. Also von meinem engsten Umfeld, von denen vertrage ich es immer sehr gut. Aber eben, wenn ich nach einem Konzert führe, gehe, ist es wirklich einfach auch so, dass ich merke, die Leute man hat das gern. Das ist denen wichtig. Und ich bin sehr, ja, wie würde ich sagen, ich bin auf der Bühne nicht viel anders, als ich jetzt da mit dir bin oder wahrscheinlich auch, als ich mit meinen Freunden bin. Ich bin halt so. Also ich bin auf der Bühne zwar der Ritchie und nicht der Andreas Richard, wie würde man sagen, der Ritchie ist einfach eine zehnfache Potenz von mir im Privat, so. Aber ich bin nicht eine andere Person. Und das äußert sich bei mir dann schon auch so, dass ich gerne nach dem Konzert mit den Leuten, die ich vorher Party gemacht habe, noch gerne eins trinke oder auch, wenn sie Freude haben, noch ein Autogramm geben oder ein Foto machen. Also ich bin überhaupt nicht scheu. Und auch nach einem Konzert fehlendes Selbstvertrauen habe ich dann nicht. Fehlendes Selbstvertrauen habe ich in anderen Momenten. Zum Beispiel, wenn ich frisch Songs geschrieben habe und die zum ersten Mal rausgebe, dann herzustehen und sagen, ich bin der Geilste. Das fällt mir auch nach 24 Jahren schwer. Aber wenn man eine coole Show gespielt hat und wenn man voll ist mit Endorphin und Adrenalin, dann gehe ich nicht gebrochen dafür oder habe irgendwie Angst, sondern dann dann genießt man das.
Ja, das ist schön. Aber ich meine, so, dass, die Unsicherheit, die du sagst, bei neuen Songs, hat das nicht auch irgendetwas mit einer gewissen Demut zu tun?
Ja, nein, es ist wirklich, also man muss sich vorstellen, wenn ich Lieder schreibe, dann ist das sehr oft Seelenstriptease. Und es ist, also jeder kennt das, wenn der die Hose muss runterlassen, dann fühlt man sich jetzt nicht nur wohl in dem Moment. Und wenn du halt noch nicht weißt, wie die Leute auf das reagieren, wenn du nicht weißt, ob es ihnen gefällt oder nicht, dann macht man sich wahnsinnig verletzlich, wenn man einen neuen Song rausgibt. Oder? Und wenn man dort, wenn das erste Feedback dort ist, gefällt mir jetzt nicht so, oder oh, das klingt gerade wie, das sind so die schlimmsten Messerstiche, die man abbekommen kann, weil man eigentlich das Gefühl hat, man hat etwas geschaffen, das noch nie jemand. Erstens gibt es nichts Besseres und gleich weiss man es ja nicht und man hat wahnsinnig Angst vor dem Moment, das zum ersten Mal den Leuten zu zeigen. Also ich bin jetzt gerade wieder so in einer Phase, ich bin jetzt neue Songs einerseits am Schreiben, aber auch am Releasen. Es ist gerade vor kurzem ein neuer rausgekommen. Und das ist natürlich jedes Mal, wenn ich Leute treffe und die mich auf diesen Song ansprechen, habe ich ein gewisses nervös, wie sie ihn dann gefunden haben. Und wenn sie ihn dann toll gefunden haben, ist es umso schöner dafür.
Wer fragst du das also?
Hey, die, aber du hast auch noch nicht gehört.
Nein,
nein, aber generell alle. Also, ja. Alle, die. Also, gerade bei neuen Songs wirklich, habe ich sehr gerne, wenn wir die Leute. Wenn die Leute ihr ein ehrliches Feedback geben. Also, natürlich, hey, das klingt gerade wie, das ist etwas, das brauchst du nicht. Also, mit dem kann ich ja nichts anfangen. Mit dem kann ich wirklich nichts anfangen. Ja, sicher nicht probiert, etwas zu kreieren, was es schon gibt. Aber wenn die Leute irgendwie finden, hey, es berührt mich sehr, oder wie meinst du das? Ich komme jetzt da überhaupt nicht raus, wie du das gemeint hast. Oder vielleicht auch, es macht mich wütig, das, was du da singst. Sind das durchaus spannende und auch Feedbacks, die ich sehr gerne mitnehme und die ich dann das nächste Mal, wenn ich wieder einen Song schreibe, natürlich auch unter Umständen Futter sein für den nächsten Song.
Ja, klar. Ist Lieblingslieder fertig, das Album? Alle Songs geschrieben?
Nein. Lieblingslieder ist noch nicht fertig.
Okay.
Das kommt im Herbst, oder? Und
ja,
es ist
klar.
So, dass das Konzept steht und jeden Tag wieder Facetten dazukommt, in welche Richtung dass es noch gehen könnte. Und das sind gerade so Gespräche wie jetzt mit dir oder auch, ich habe jetzt kürzlich mit einem guten Freund zusammen, den kennst du auch, mit dem Sevi Kunz habe ich eine Keynote geschrieben. Bin jetzt auch mittlerweile oder neuerdings als Keynote-Speaker unterwegs. Ich hatte dort noch nicht gerade wahnsinnig viel Engagement gehabt, aber ich hoffe natürlich, dass sich die werden häufig in Zukunft. Und dort geht es eben genau so ein bisschen um Dankbarkeit zu finden in dem, was man macht, oder? Weil ich habe sehr viel gesehen und ich bin sehr oft auch frustriert, dass gewisse Sachen nicht so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Oder ich strebe manchmal schon nach Sachen, wo ich, wenn ich einen Schritt zurückstehe und es ein bisschen von außen betrachte, muss ich sagen, ja, eigentlich ist das gar nicht der Grund, warum ich das hier mache. Und über das rede ich in dieser Keynote.
Aha.
Also ich probiere den Leuten hier irgendwie ein bisschen mitzugeben, was das mit einem macht, auch was das Umfeld mit einem macht. Oder? Also du hast es vorhin angesprochen, wie ist das, wenn die Leute dir Sachen sagen? Oder? Das hat einen wahnsinnigen Impact auf mich, auf meine Karriere, auf meine Art, wie ich Songs schreibe, aber auch als Person, wie ich durchs Leben gehe. Und ja, als Musiker ist man verletzlich und dann ist das natürlich ein Riesenthema.
Bist du sensibel?
Was hast du das Gefühl?
Ja, gell, jetzt, wir kennen das noch nicht so wahnsinnig lang. ich denke,
aber ich schätze dich so ein, dass du das relativ früh merkst.
Ja, ich denke ja. Ich glaube auch, wenn man deine Liedertexte anschaut, auch jetzt die paar Sätze, die wir miteinander gewechselt haben, ich meinte ja. Ich denke nicht, dass du, wie man so bösartig sagt, das Tränenblech bist, wo irgendwie wegen jedem Thema erschüttert ist. Aber es gibt, glaube ich, Sachen, die dich ganz tiefer berühren können. Ich könnte mir vorstellen, eben, gerade wenn es um Menschen geht, vielleicht auch, wo es vielleicht nicht so gut geht, oder auch Situationen aus dem Leben, die einem könnte berühren, egal in welche Richtung das es geht. Und dort mal, ich könnte mir vorstellen, dass du sensibel bist.
Hey, wenn du meine Frau würdest fragen, die würde jetzt gerade rauslachen, was du sagst.
Okay.
Meine Frau würde sagen, der ist hypersensibel. Ich bin,
sogar?
Ja, ich bin wirklich, ich bin ultrasensibel. Ich bin nicht ein Tränenblech, also das nicht. Ich heule nicht gegen los. Aber es ist schon so, dass ich sehr emotional bin, sehr oft sehr emotional auch reagiere. Auch in Situationen, wo es vielleicht nicht so gut ist, emotional zu reagieren, reagiere ich eben sehr oft emotional. Macht manchmal auch der Umgang mit mir nicht nur einfach. Also so eine Liebe, wie ich bin. Aber hypersensible Menschen können auch sehr anstrengend sein. Die spüren an Orten Sachen, die vielleicht noch gar keine Sachen sind. Und ich habe schon Tendenz. Eben gerade, sagen wir jetzt, ich habe einen neuen Song geschrieben, ich gebe den raus. Spielen jemandem vor Und der reagiert nicht gerade im ersten Moment. Da habe ich schon das Gefühl, es gefällt ihm nicht. Dabei er braucht er vielleicht einfach noch einen Moment länger. Oder? Und dort, dort schaffe ich immer wieder ein bisschen mehr, dass ich irgendwo das nicht zu hart übertreibe. Aber die Kehrseite der Medaille, beziehungsweise die gute Seite von dieser Hypersensibilität, ist natürlich, dass ich mich sehr gut in Menschen hineinfühlen kann, in Themen hineinfühlen kann. Und dann, wenn ich einen Song schreibe, kann ich eben sehr gut mitfühlen und den Song so umsetzen, als wäre es mir passiert, ob schon ich vielleicht die Geschichte jetzt nicht direkt erlebt habe. Also ich habe sehr viele Geschichten erzählt, aus meinem Umfeld, da kommt es wieder zum Umfeld, wo in meinem Umfeld passiert sind und ich versuche dann einfach mir zu überlegen, wie würde ich jetzt in dieser Situation reagieren. Und dort hilft es wahnsinnig fest, wenn man empathisch ist, wenn man sensibel ist, dass man das Gefühl effektiv selber fühlt und es dann wirklich auch so kann beschreiben, weil es einem wie selber passiert.
Hilft dir die Sensibilität auch gerade jetzt beim Schreiben in dem Sinn fürs Verarbeiten, aber natürlich auch irgendwo ist es auch ein gewisser Kreativitätsbooster?
Ja, manchmal aber auch Bremse. Also es ist wie beides. Du bist dafür auch schnell frustriert, wenn es einfach nicht so klappt. Und hast dann manchmal vielleicht auch das Gefühl, es wird nie mehr klappen. Also da kannst du auch mit dem Herbert Grönemeyer, habe ich mal ein gutes Interview gehört, wo er gesagt hat, jedes Mal, wenn er frisch von Anfang schreibt, hat er das Gefühl, er könne nichts. Mhm. Er hat noch nie etwas können. Er ist ein Hochstapler. Mhm. Und das habe ich auch sehr oft. Also, dass ich wirklich am Anfang gerade von so einem kreativen Prozess wirklich das Gefühl hatte, hey, wie habe ich das denn gemacht? Hey, mir kommt nichts in Sinn. Mhm. Und dann ist der Kreativprozess irgendwann durch. Du stehst im Studio und du freust dich wahnsinnig fest über das, was du dann eben gleich hast können. Und das ist auch wieder etwas von diesen Sachen, wo man dann eben manchmal nicht sieht, wenn man am falschen Ort her schaut, sieht man manchmal viel zu wenig gut, was man eigentlich für Skills hat, oder? Und was eigentlich in einem innen schlummert und da ist, wenn man es nur zulässt.
Ja, absolut, absolut. Ja, ich denke, und vor allem, weil ihr dann auch relativ viel, eben bei einer offensichtlich grossen Massensensibilität, relativ viel Einfluss natürlich auch auf einem reinprasselt, ist natürlich dann auch sicher eine Herausforderung, das auch zu filtern und dann irgendwo die richtigen Bahnen reinzulenken, dass dann eben etwas Gutes entsteht, oder?
Absolut, aber es ist eben wirklich etwas, als Musiker ist ja das wirklich toll. Also wenn die Gefühle einem sind, die kann man sich wirklich vom Herzen schreiben. Oder man kann einfach ans Piano hocken und einfach mal nur den Mut, den man hat, probieren irgendwie in Töne zu fassen. Das hilft wahnsinnig fest, dass ich denke, Menschen, die das nicht haben, die werden nicht kreativ können schaffen. Also die Art von Kreativität ist, jeder Kreativ, habe ich das Gefühl, schöpft irgendwann aus der Emotion heraus, die er selber hat.
Treibt die Sensibilität zwischen ihnen auch irgendwo so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen an unteren Rand von der Performance-Kurven oder von der Gefühlskurven? Also irgendwo, dass du zwischen ihnen auch mal emotional gehst, kehren, schwere Zeit hast, oder wie ist das?
Ja, also ich muss ja sagen, ich habe einen wahnsinnigen Höhenflug erlebt in meiner Karriere. Die ersten 8 Jahre ist einfach nur mal aufgegangen. Und das Gefühl vom Aufgehen, das muss ich keinem erklären, das ist einfach nur schön. Und das kann man nur geniessen. Und es ist, lustigerweise hat man auch das Gefühl mit extrem wenig Anstrengung verbunden. Es läuft einfach, oder? Weil halt, man hat Schulterklopfer, man hat Erfolg, man verdient Geld, das ist alles toll, man erlebt neue Sachen, nichts ist irgendwie schwierig. Und ich habe auch das Gegenteil erlebt, weil irgendwann ist der Peak wie auch ein erreicht, oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit Plus so hoch geflogen. Was ein riesen Privileg ist. Aber es ist natürlich auch so, dass irgendwann fällt einfach auch der Sinkflug an. Und wenn du so hoch geflogen bist, dann sehen die Leute nicht, dass du sinkst, weil du bist immer noch hoch. Mhm. Oder? Aber für dich fühlt sich jeder Meter, der ein bisschen runtergeht, ist nicht mehr angenehm und ist mit Frustration noch ein bisschen verbunden und es tut weh. Und es ist irgendwo auch so, dass man irgendwann mehr investiert und weniger bekommt. Das ist wie normal, oder? Also, man gibt noch mehr und man bekommt noch weniger, weil man ist halt im Sinkflug, oder? Aber das Umfeld rundum, die sehen das nicht. Die haben alle das Gefühl, so, ja, was jammer ist da? Dir geht's doch super. Aber für dich ist es halt schwierig, oder? Ja. Und das Gefühl, das kenne ich bestens. Bestens. Ich habe 2008, du hast es vorhin erwähnt, haben wir mit Plus die erste Pause gemacht, 2012 die zweite Pause. Und bis dorthin ist es nur aufgegangen. Oder? Ja, 8 ist zwar ein kleiner Ding gekommen, so Duelen. Aber da ist meine Solo-Karriere losgegangen und die Duelen hat sich überhaupt nicht als Duelen angefühlt, weil das Mühe weniger Erfolg, der kam, weil Plüsch halt nicht da war, ist dafür nur zu mir gekommen und nicht auf 5 verteilt worden. Also es hat sich immer noch nach mehr angefühlt. Und erst, wo Plüsch 2012 nochmal eine Tour gespielt hatte, und die Tour war auch nicht mehr so erfolgreich gewesen wie die vorderen Tourneen, und auch die Veranstalter haben das gemerkt, und natürlich dann gefunden, ja, wenn Plüsch schon nicht mehr so erfolgreich ist, wieso sollte der Ritchie erfolgreich sein? Und dann hat man gemerkt, die Probleme haben sich plötzlich auf mein Solo-Projekt angefangen. Und dann hat eben der Sinkflug hat das auch irgendwie 2012 angefangen. Und ja, das ist 2-3 Jahre gut gegangen. Zwar, ja, ich habe gelitten ein bisschen, aber es ist eben, ich musste auch selber müssen sagen, was jammer ist da. Es ist ja immer noch alles super. Und gleich irgendwann ist es wirklich so gewesen, dass ich wirklich die Freude habe verloren und wirklich auch nicht mehr, ja, halt traurig geworden, weil mir etwas ist genommen worden, was ich extrem gerne habe und extrem geliebt habe. Und ich habe es nicht mehr selber in der Hand gehabt, das zu kehren. Lustigerweise ist das ja genau mein Thema jetzt, oder? Das ist genau das, wo ich auch in meiner Keynote darüber rede. Also es ist, schlussendlich ist es einfach, also einfach, erfolgreich zu sein, aber es ist umso schwieriger, erfolgreich zu bleiben, oder wenn man dann halt eben merkt, es geht ein bisschen runter, wieder erfolgreich zu werden, oder? Und dort, um das dreht sich eigentlich meine ganze Keynote. Wie habe ich das geschafft? Weil mittlerweile ist meine Karriere 24 Jahre alt. Also wir reden von einem Moment, der vor 12 Jahren war. Ich bin heute immer noch erfolgreicher Musiker. Ich mache immer noch das, was ich gerne mache. Und wie habe ich es geschafft, dass ich eben den Mut nicht verloren habe? Und das geht es eigentlich primär jetzt eben in dieser Keynote, die ich gemacht habe, weil ich auch das Gefühl habe, dass jeder in seinem Leben. Irgendwann kommt einfach so mal ein bisschen kippt. Und dann dort wirklich, ja, dran zu bleiben und den Mut nicht zu verlieren, das ist eben nicht ganz so einfach.
Und wie hast du es geschafft? Lüft das Geheimnis?
Weißt du nicht, ob ich das jetzt auch wieder, weißt du, wenn ich das jetzt spoilere, will dir niemand meine Keynote
hören. Ja, aber Richie, du weißt ja auch, also wenn wir ein Musikstück losgehen, aber gleich als Konzert, oder?
Ja, das stimmt. Nein, los, es ist eigentlich relativ einfach. Ich kürze es ein bisschen ab. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man bei all dem, wo man das Gefühl hat, muss man erreichen, und bei all dem, wo man das Gefühl hat, muss man haben, nicht aus den Augen verliert, was man braucht, um glücklich zu sein. Und das ist nämlich jetzt in meinem Fall, wenn ich schaue, es gibt Musiker sein, es gibt Lieder schreiben, es gibt Leute berühren, es gibt Erfolg, es gibt Follower auf Instagram, es gibt viel Hörer auf Spotify. So. Es gibt so die verschiedenen Ebenen, oder? Es gibt Geld verdienen, viel Geld verdienen, oder? Und wenn man dann von diesen Sachen mal anschaut, was ist das Elementare im Leben von mir? Was ist das, was mir am wichtigsten ist? Um das geht es eigentlich primär, oder? Weil wenn das nicht funktioniert, dann ist es schwierig. Wenn aber die Sachen von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, für mich elementar wichtig sind, wenn die nicht so funktionieren, dann kann man sie vielleicht auch ein bisschen vernachlässigen. Und dann merkt man irgendwann sogar, dass es wahrscheinlich die Sachen sind, die man nicht einmal unbedingt beeinflussen kann. Also nehmen wir nochmal die paar Sachen. Lieder schreiben ist emotional für mich etwas vom Wichtigsten. Leute berühren, dass sie, wenn ich Lieder schreibe, dass die Leute darauf reagieren, dass sie grennen, dass sie lachen, dass sie tanzen, dass sie Freude haben, dass sie mir schreiben aus ihren Ferien, jetzt habe ich gerade das Lied gehört, es hat mich gerade mega, es hilft mir gerade mega, ich habe gerade eine schwierige Zeit, was auch immer. Das ist elementar, oder? Das hat sich nie verändert für mich. Ja. Das ist immer da gewesen. Was sich verändert hat, ist der Erfolg. Der Erfolg ist zurückgegangen. Aber wenn ich schaue, Erfolg ist für die elementaren Sachen nicht primär wichtig. Ich kann weiterhin Songs schreiben, ich kann weiterhin Leute berühren. Es sind vielleicht weniger vor der Bühne, aber es hört nicht einfach auf, wenn ich an dem dranbleibe. Und für das ich das kann sehen, und das ist eben eins von diesen Dingen, die in meiner Keynote wirklich elementar sind, muss ich halt wirklich manchmal vielleicht einfach aus dieser Bubble rausgehen. Mhm. Oder aus dem rausgehen, wo ich das Gefühl habe, ich muss Follower haben, ich werde nicht gespielt im Radio, ich kann nicht mehr am Gurten spielen, all diese Sachen. Man muss mal rausstehen, dann merkt man plötzlich, ja gut, aber ich spiele dort. Und ich habe ganz viele Leute, die Freude haben an dem, was ich mache. Und ich kann jeden Morgen, wenn ich aufstehe, überlegen, hey, schreibe ich heute einen Song? Oder mache ich ein bisschen Social Media? Oder was ist heute so? Heute mache ich Grafik, heute habe ich ein Fotoshooting, heute treffe ich irgendwie den Sascha zu einem Gespräch. Das kann ich mir alles überlegen. Also, hey, was habe ich für ein Glück, oder? Das sehe ich aber nicht mehr, wenn ich nur vor diesem Berg stehe und nur immer das Gefühl habe, ich muss dort rauf. Nein. Und darum, Perspektivenwechsel, eines der wichtigsten Dinge, wo ich dann an diesem Punkt habe gemerkt, so, das ist, ja, eigentlich ist das so der erste, die Sprungfeder gewesen für das, wo er ist gekommen.
Ja, und das ist ja, man kann ja sagen, also du bist jetzt nach über 300 Konzerten und über oder fast 350.000 verkauften Tonträger oder Alben, bist du immer noch in der Musik treu geblieben und wirst du vermutlich auch ewig treu bleiben, wenn ich das so verstehe. Das ist, glaube ich, dein Ding, da haben sich zwei gefunden. Ist ja eigentlich das, was man jedem ja würde wünschen, oder? Also ich meine, ich sage ja immer auch, wir verbringen ja ein Drittel von unserem Leben verbringen wir im Job, im Beruf. Ich sage nicht bei der Arbeit, sondern im Beruf.
Ja, ja, genau.
Wenn es doch klingt, dass sie 30% Ausnahmen bestätigen, die Regeln, auch bei allen, die es gefunden haben, aber einfach, dass sie 30% irgendwo so viel drin haben, wo man sagen, hey, mal, morgen, ich stehe auf, ich habe die Energie, ich gehe mit Freude, ich würde es sogar zum Teil machen, wenn ich kein Geld dafür bekomme. Ja, das ist doch die Idealfall. Da hast du in dem Sinn mit der Musik, kann man sagen, hast du gefunden, hast du deine Erfüllung
ja.
gefunden?
Ja, total. Ja. Total. Und weißt, ich habe ja Schreiner gelernt, auch noch. Also, da kommt dann das Nächste dazu. Ich habe den perfekten Ausgleich dann noch. Also, wenn ich mal das Gefühl habe, das läuft nicht mehr bei der Musik oder es geht mir nicht gut oder so, ich habe vor 16 Jahren mein Haus, also, das war ein altes Haus, 1934, nie etwas gemacht. Und dann habe ich das Haus umgebaut.
Ja.
Meine Frau hat ein schöner Wohnenheftchen angeschaut und gesehen, was sie gerne hat.
Und das macht.
Und ich habe es umgesetzt.
Wow.
Und das hat mir so ein wahnsinniges, eben, das war auch wieder so etwas gewesen. Weißt du, ja. Wenn ich sage, Perspektivenwechsel aus der Bubble rausgehen, einfach mal etwas anderes machen. Das muss ja gar nicht sein, dass man das Gefühl hat, etwas anderes mache im Stil von, ich suche mir einen Plan B. Oder ich suche etwas, was ich jetzt neu machen will. Sondern einfach mal etwas anderes machen. In der Businesswelt heisst es meistens, die machen Sabbatical. Oder?
Das ja, ist ja.
Geht das genau in die Richtung. Einfach mal auf eine Alp auf eine Kühe melken. Und nicht die ganze Zeit vor dem Computer Zahlen wälzen. So, bei mir ist das Schreinere. Also wenn ich merke, ich komme nicht mehr weiter, wenn ich merke, ich struggle mit mir selber. Ich komme mit dem Text nicht weiter oder ich habe das Gefühl, ich kann nie mehr etwas. Hey, dann gehe ich Garten und grabe ein Loch und schaue mal, was dabei entsteht. Und dann meistens beim Lochgraben kommt mir die Idee, die ich gebraucht habe. Und das ist so ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn man so
etwas... Das ist ja eigentlich ist ja das viel kraftvoller, wenn du quasi just in time einen Ausgleich dir kannst schaffen, als wenn du einfach sagst, ja, ich gehe jetzt 3 Monate in eine Alp oder ein bisschen reisen oder eine Sprache lernen oder aufscheren. Also ich erlebe es eben auch so. Oder? Mir geht es auch so, dass zwischendrin dann das extrem genieße. Ich bin handwerklich wirklich also eher dümmster anzunehmender User. Also eine Terrasse putzen und neu streichen, das geht jetzt noch. Dann aber irgendwo siehst, ah, da hast du etwas gemacht. Oder ich halte mir eigentlich auch immer so, weißt du, so ein bisschen Aktivitäten frei, wo irgendwo ich einfach kann heute umsetzen. Weißt du, ich muss lange planen und ich mache nur einen Tag. Eben, hockst du in einen Berg auf und schreiben? Ja. Gehst du irgendwo mit auf ein Schneefeld oder hockst du mal in einen Zug rein, fahren auf Gomo, isst dort eine Pizza und wieder heim und
hey, was ist das für ein geiles Gefühl? Meine, sorry, das ist das Geilste.
Muss doch sein, oder?
Ja, und dann bist du, sagen wir, bist einen Tag unterwegs und kommst heim und hast eine Woche Ferien.
Hammer.
Vom
Hammer.
Gefühl her, oder? Hammer. Einfach, weil du einfach mal hast, ja. Jetzt blasen wir alle. Jetzt mache ich, was ich will. Oder? Und ich habe natürlich das Privileg als Musiker, muss ja immer schauen, dass es schlussendlich Ende Jahr aufgeht. Aber
ja, ja.
Ich schaue schon, dass ich irgendwo, dass ich glücklich bin, dass es mir gut geht. Und wenn ich schon so ein Glück habe und hier Musiker kann sein, dann soll es mich nicht anfangen anschiessen beim Musik machen. Nein, sondern wenn ich merke, der Punkt ist erreicht, wo ich struggle. Dann mache ich die kleinen Perspektiven wechseln, einfach mal schnell. Irgendetwas anderes machen, auf das Bike gehen oder irgendwie vielleicht mal einfach stumpf vor einem Fernseher hocken. Einfach irgendetwas, wo einem in ein total anderes Ding hineinbringt. Und bei mir ist gerade vor einem Fernseher hocken, ich kann sehr gut wieder meine emotionale Seite ankurbeln.
Du musst noch mal Winde verwenden.
Irgendeine Form mit mit dem Film schauen und dann kann ich einen Song schreiben. Über das, oder? Weißt du nicht?
Ja, perfekt. Eben, das habe ich eben auch gedacht, wo wir jetzt über das geredet haben. Oder was ich eben auch oft erlebe, wenn ich dann bewusst halt etwas anderes mache, dann kommen unter Umständen genau auch die, oder lösen sich vielleicht die Blockade oder die schlechten Gefühle oder eben irgendwie die fehlende Kreativität oder die fehlende, löst sich dann irgendwie wie auf, weil du halt irgendwo mit anderen Stören gehst. Und wenn
ja,
es nur,
natürlich. Ja,
oder, wenn es nur etwas streichen ist und so.
Ja, sind wir doch mal ehrlich, wenn du Weltreise machst, ist ja auch nicht der Ort A und der Ort B das Spannende, sondern das, was die zwei Orte miteinander verbindet. Und das ist ja eigentlich das Leben. Also jetzt, ich finde irgendwie, die Leute, die immer das Gefühl haben, sie seien nur glücklich, wenn alles so ist, wie sie sich das vorgestellt haben, die merken am Ende vom Leben, dass sie gar nicht gelebt haben. Oder? Also das ist das. Ich habe vor etwa 4 Jahren bin ich so wie an eine Kreuzung gekommen. Und der eine Weg war, hey, ich mache es so, wie man es halt macht. Und habe noch irgendwie, ja, vielleicht sogar suchen wir einen Job und so, einfach, dass ich es ruhig habe, einfach easy, so. Oder ich nehme den Weg vom Risiko. Oder bei mir war es halt wirklich so, ich werde ein alternder Popstar oder ich werde Künstler. Und der Künstlerweg heisst aber, bedeutet halt einfach auch, dass man nicht weiss, was kommt. Und dass ein gewisses Risiko halt damit behaftet ist. Hey, ja, in Gottes Namen. Aber die Entscheidung, zu treffen und zu sagen, hey, nein, und ich entscheide mich für ein Leben mit etwas Risiko. Aber dafür, eben, du musst sagen, andere Leute gehen dafür ins Casino spielen, weil sie den Kick brauchen. Ja, den jeden Tag. Und wenn am Schluss des Jahres es einigermaßen aufgegangen ist, bin ich schon happy.
Bist happy? Also ich kann jetzt auch ein bisschen von mir, bin jetzt gespannt, ob du das kannst bestätigen. Ich bin jetzt, jetzt 23 Jahre selbstständig. Und kenne genau das, was du sagst, oder? Es ist irgendwie das absolute Privileg in dem Sinn, auch mit tollen Geschäftspartnern, tollen Leuten im Team können selbstständig sein. Auf der anderen Seite, du hast es gesagt, so, das Damoklesschwert, oder? How do we pay our bills? Kommt auch immer, kommt er nicht, was passiert? Und so weiter. Und was ich gespürt habe mit den Jahren, baut sich irgendwo auch ein gewisses Urvertrauen auf, wo du weißt, es ist eigentlich ja immer irgendwie gut gekommen. Also wir haben irgendwo die guten Muster weiterverfolgt, haben sie vielleicht einmal gebrochen und sind Risiken eingegangen, aber am Ende vom Tag so das Urvertrauen, das die auch immer hat, weitermachen. Hast du das auch?
Ich habe es vor allem wieder gefunden. Also das Urvertrauen ist mir natürlich eine Zeit lang abhanden gekommen, eben dann 2012, 2014, Wo ich gemerkt habe, ich komme so in einen Strudel und irgendwie alles, was bis jetzt immer automatisch ist gegangen, funktioniert nicht einmal, wenn ich es probiere, richtig zu machen. Dann habe ich das Urvertrauen ein bisschen verloren, merken aber je länger, je mehr eben, dass das Urvertrauen sehr fest davon abhängig ist, wie man durchs Leben geht und gar nicht unbedingt, was man für Erfolge erzielt, oder? Und ich merke schon fest, dass ich das wieder zurück habe gewonnen. Und das ist, sage ich immer, ist wie eine Superkraft. Also das ist wirklich einfach, ich habe von all meinen Freunden zu meinem 40. Geburtstag einen Talisman bekommen. Und darauf steht Vertrauen. Das ist mein Lebensmotto. Darauf vertrauen. Vertrauen ist per se, also meine Frau und ich, wir sind seit 27 Jahren ein Paar und ich bin jetzt 46, also wir sind sehr jung zusammengekommen.
Also deine Jugendliebe eigentlich?
Meine Jugendliebe, ja klar. Ah, und dort ist Vertrauen, ist das A und O. Oder? Ich bin Musiker, ich bin sehr oft unterwegs, ich bin in einem Hotel, Entschuldigung, aber es fliegen mir doch die ein oder anderen Herzen zu. Wenn sie kein Vertrauen hat zu mir, wären wir schon lange nicht mehr zusammen, egal ob ich das Vertrauen missbraucht habe oder nicht. Generell einfach das Vertrauen zu haben, hat mich auch vor sehr viel Mist bewahrt, weil ich gewusst habe, ich vertraue mir jetzt daheim, dann mache ich sicher kein Seich. Und das Gleiche ist auch ein Vertrauen in mich zu haben, dass sie eben wieder einen Song schreiben kann. Also ich könnte ein Album an, das im Herbst kommt, mit neuen Songs drauf, die jetzt noch nicht geschrieben sind, weil ich weiss, ich kann das. Und ich glaube ganz fest daran, dass das Hits werden sein und Lieblingslieder neue von den Leuten. Darum nenne ich das Album gerade so. Also das ist für mich, ich habe aber auch das feste Glück, dass ich einfach ein wahnsinnig tolles Umfeld, und da kommen wir wieder zu meiner Keynote, weil das ist elementar im Leben, in ein wahnsinnig tolles Umfeld, wo ich einfach auch weiss, wenn es mal nicht läuft, sind da Leute, die mich nicht gleich fallen, oder? Und darum, ja, ich investiere sehr, sehr fest viel Zeit in das und sehr, sehr fest viel weniger Zeit in Social Media zum Beispiel.
Das macht doch Sinn. Und ich glaube, ein Vertrauen ist ja nicht das One-Way-Ticket, sondern es ist immer ein Gehen und ein Nehmen, dass es auch wirklich funktioniert. Du hast mir jetzt eine schöne Überleitung gegeben zum Thema Sinn als solches. Sinn ist ja eines von meinen Fokusthemen auch in meinen Coachings, in meinen Trainings. Und zwar eben einfach, dass man den Sinn sieht hinter dem, was man macht.
Ja, genau.
Es ist irgendwie völlig egal, wo das ein Sinn ist. Ist er bei Karriere Geld? Ist er bei etwas bewegen oder nicht? Ich sage immer, wenn man den Sinn sieht in dem, was man macht, und ist moralisch, ethisch vertretbar, dann ist eben genau der Weg irgendwo auch der richtige. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es so, ich arbeite ja mit der sogenannten Sinnformel. Ich habe ja auch auf meiner ewigen Suche nach Sinn, so vom Banker über den Marketer zum Coach und Trainer, die Frage mir manchmal gestellt. Und ich habe gemerkt, Sinn setzt sich zusammen so aus der inneren Haltung, also die Werte, den Nutzen, du für dich und für andere willst erzielen und dann eben auch aus der Nachhaltigkeit. Also wie stellst du sicher, dass du auf Kurs bleibst? Was bist du auch bereit für einen Preis zu zahlen? Und so aus dem Mix heraus hat sich dann für mich immer auch irgendwo wieder die Sinnhaftigkeit herauskristallisiert. Wenn ich jetzt dich so mit diesen drei Punkten konfrontiere, innere Haltung, Nutzen, Nachhaltigkeit, wo siehst du deine ganz persönliche Sinnhaftigkeit in dem, was du machst?
Also Nachhaltigkeit finde ich extrem ein wichtiger Punkt. Mhm. Also mein Business lebt eigentlich vom puren Gegenteil. Mhm. Also Effekthascherei, schneller Erfolg, möglichst hoch fliegen. Mhm. Wenn man aber meine Karriere ein bisschen beobachtet, merkt man, ich bin seit 24 Jahren dabei und ich habe immer nachhaltig gearbeitet. Ich habe immer auf eine gute Crew gesetzt. Ich habe immer darauf geschaut, dass ich meine Musiker sauber und fair behandle, dass die bei mir bleiben, möglichst lang, oder? So habe ich so mit Partnerschaften zum Beispiel. Ich bin natürlich als Musiker, als Familienvater irgendwo durch, abhängig davon, dass ich, ja, wie du vorhin gesagt hast, dass ich meine Rechnungen kann zahlen und das geht heutzutage nicht mehr, ohne dass du irgendwelche Partnerschaften hast als Musiker. Mhm. Und auch dort, klar könnte ich jetzt irgendwie schauen, dass ich möglichst eine schnelle Partnerschaft machen kann, dem der Himmel versprechen und sagen, ja weisst du, ja, letztes Jahr hast du ja gesehen, wie es läuft bei mir hier, jetzt musst du hier ein bisschen investieren und dann kommt es dann schon. Ich weiss aber, dass das nicht einfach so hurti-hurti funktioniert. Ja. Und darum, ich arbeite mit den Leuten eher so zusammen, dass ich ihnen auch Kehrseite von Medaille zeigen und sagen, hey, schau, wenn du mit mir zusammen schaffst, du bekommst das, aber du bekommst auch das. Mhm. Und Nachhaltigkeit darum sehr, sehr wichtig. Songs schreiben, die verheben, anständig, mit anständigen Leuten im Studio zusammen schaffen und nicht nur irgendwelche Seich produzieren, die zwar im Radio zwar mal gerade eins gut klappt, aber dann, wenn man es ein bisschen hinterfragt, bei den Interviews weiss ich nicht recht, was ich soll erzählen über den Song, weil ich gar nicht viel Inhalt habe drin, das ist überhaupt nicht meins. Also ich knobble lieber noch zwei Wochen länger an einem Text, bevor ich ihn dann singen.
Mhm. Mhm. Und was ist denn der Nutzen, den du für dich und für andere erzielst, mit dem, was du machst?
Ja, indem ich als Musiker möglichst lang bestehe. und nicht ein Eintagsfliege bin. Also einerseits für mich, andererseits auch für meine Familie, denen eine gewisse Sicherheit bieten, ist ja schon auch mein Ziel. Mhm. Also die sollen nicht, nur weil ich das risikohafte Leben gerne habe, sollen meine Familie nicht darunter leiden. Also meine Kinder sollen können eine Ausbildung machen, ständig. Meine Frau soll sich irgendwie auch, mindestens auch den Eindruck haben, dass ich meinen Teil zum Familienbudget leisten und nicht einfach nur so ein Larifari durch die Welt gehen. Das sicher. Und er halt eben, ich glaube, ja, einfach glücklich sein ist halt schon elementar. Und das Glück kommt nicht von dem, wenn du einfach so planlos bist. Also ich weiß auch nicht. Ich finde, das ist eben nicht das Gleiche. Das Leben, das ich führe, ist nicht planlos. Aber es hat nicht primär einen Plan. Das ist ja nicht mehr. Also ich folge jetzt nicht dort, wo die herren. Das habe ich wirklich verloren.
Ja, eine gewisse Freiheit, oder?
Ja, mein Plan ist halt wirklich einfach glücklich zu sein. Und wenn ich glücklich bin, merke ich einfach auch, dass mein Umfeld glücklich ist. Oder? Also das hat extremen Einfluss. Eben. Oder das ist ein Kernthema von meiner ganzen Keynote hier, dass extrem abhängig ist davon, wie du dich fühlst. Und wie sich dein Umfeld fühlt, wie sich dein Umfeld schlecht fühlt, weil alle schlecht drauf sind und du bist immer mit denen zusammen, wirst du nicht glücklich. Mhm. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass ich natürlich probiere, diesen Impuls zu setzen und den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, die mit mir zusammen sind.
Ja. Du hast vorhin gesagt, einer der Werte, den du auf dem Talisman hast, ist Vertrauen. Was für Werte sind dir sonst noch wichtig?
Ja, Loyalität geht aber ein bisschen mit Vertrauen einher, eigentlich. Aber ich finde, Loyalität ist etwas sehr Wichtiges. Ja, ich weiß auch nicht. Empathie ist für mich auch so eben etwas Wichtiges. Also mit Leuten, die total kalt sind und unempathisch, kann ich nichts anfangen. Und leider ist die Welt im Moment voll mit so Typen. Aber
Das war ja.
ist grauenhaft. Aber ich finde halt eben, umso mehr umgebe ich mich gerne mit Leuten, die das eben nicht sind. Und ich weiß auch nicht, ja, vielleicht wirke ich jetzt oberflächlich, dass ich dir jetzt da nicht so aus der Hüfte geschossen
Nein.
Zeug abführen kann,
Hat
aber für
ja
mich sind
überrascht
das,
mit dem. Wir haben sie nicht vorbereitet.
nee, aber für mich sind das wirklich so, ja, einfach Werte haben, so ein bisschen Werte haben. Ich meine, ich habe Kinder und es gibt einfach gewisse Sachen, wo ich ganz fest drauf schaue bei ihnen, und sie immer wieder darauf ansprechen, wenn ich merke, das kommt mir dort zu kurz. Aber Freiheit gehört auch dazu. Also, dass meine Kinder Freiheit haben und selbstständig werden und eine eigene Idee haben, wie sie leben wollen. Und das, auch wenn das manchmal Sachen sind, die mir im ersten Moment gerade nicht passen, probiere ich gleich irgendwo so Toleranz. Dort ist es vielleicht auch noch das Wort, so tolerant sein, und zu sagen, hey, ja, aber er hat es jetzt für sich so entschieden, er ist 12, also jetzt das ausprobieren, auch wenn es mir jetzt gleich komisch reinkommt.
Absolut. Wie sehr forderst du, du hast jetzt gesagt, eben, Themen Loyalität, Vertrauen, Empathie, Freiheit, Toleranz als wichtige Werte als solches. Eben, dass genau in dem Sinne auch das kannst leben oder eben, sage ich jetzt, so das erzielen und ja, dass es dir in deinem Umfeld auch, so wie du dir das vorstellst, gut geht. Und zwar gefühlt gut geht, aber auch materiell gut geht. Ja, und aufbauend oder als Basis halt wirklich dann in der nachhaltigen Sichtstelle, also nicht Eintagsfliegen, nicht Espresso-Shots, sondern irgendwie zusammenarbeiten, wo ein Fundament, wo eine Basis bildet, vermutlich auch bildet oder vermutlich auch gestützt durch die Werte, die du selber erlebst, den Nutzen, den du erzielen willst, Partnerschaft, aber auch eben die Produkte, und ich sage jetzt einfach, deine Lieder sind ja Produkte, jetzt so ein bisschen
Ja, klar.
rational gesagt, halt dann eben genau auch mit dem Ganzen auch irgendwo gerecht wirst, wo du irgendwo sagen mal, das, was jetzt da auf dem Stapel geht, das, was ich sage, was ich mache und so weiter, das entspricht jetzt irgendwo diesen drei Punkten. Wie sehr stark fordert ist das vom Umfeld, wo du schaffst?
Ja, ich glaube schon sehr. Also wenn ich glaube schon. Also ich kann einfach nicht mit Leuten zusammen schaffen, wo das nicht hey, aber ich finde irgendwie, das ist auch nicht so schlimm. Man kann sich ja auch ändern. Also ich bin nicht so, dass ich nicht jemandem eine Chance gebe. Oder weißt, man kann ja zusammen reden, aber gerade Toleranz finde ich irgendwie, wenn jemand untolerant ist. Ja, was soll ich mit dem? Also da kann ich ganz ehrlich nicht viel damit anfangen. Und auch Loyalität, wenn jemand dir immer in den Rücken fällt. Ja, das sind für mich halt wirklich Sachen, ja. Da kann ich nichts damit anfangen. Und ich habe jetzt gerade bei meinen Musikern, ich hab sehr fest Glück, schon, also das ist jetzt meine dritte Band, wo ich mit ihnen unterwegs bin. Ich habe einerseits Plüschband gehabt, ich habe dann von 2009 bis 2021 eine Band gehabt mit vier super loyalen Typen. Dort ist wirklich dann irgendwann das Problem geworden, dass wir uns einfach, ja, dass wir uns wirklich festgefahren haben. Und ich habe vorhin von dem Berg geredet. Ich habe wirklich gemerkt, sie sind zufrieden gewesen mit dem, was wir hatten. Und ich habe irgendwie wieder, ich habe einen anderen Sinn gesehen. Und wir sind halt nicht mehr gleich geschwungen. Und darum habe ich mich von dem Umfeld wie müssen trennen. Jetzt habe ich wieder extrem coole Leute. Und die wissen aber extrem, dass ich, wenn immer sie können, sie sind meine Stammspieler. Und wenn sie nicht können, weil sie irgendwie eine andere Band noch spielen, ja, dann schaue ich für einen Ersatz. Aber das heisst dann nicht, dass der Ersatz dann plötzlich übernimmt. Das wissen sie von mir. Und ich weiss aber auch, dass, auch weil sie eine andere Band spielen, dass wenn sie mir ein Konzert zugesagt haben, dass sie bei mir spielen. Also einfach irgendwie das Vertrauen, eben wieder, da haben wir es wieder, das Vertrauen, Loyalität. Auch Toleranz, eben Toleranz im anderen gegenüber, dass einer vielleicht irgendwie mal einen schlechten Tag hat und sagt, hey, look, heute überhaupt keinen Bock, geht gar nicht, sorry, oder schwierige Zeiten heim und dann schaut man eine Lösung zu finden. Wegen dem ist das für mich auch nicht unterdürre. Das gehört zur Toleranz dazu, dass man auch mal akzeptiert, wenn einer mal oder auch schlechte Phasen hat. Das können ja mehrere Tage oder auch mal Monate sein. Habe ich auch schon gehabt.
Ja, Haben wir alle. Und ich glaube, genau dort beweist sich dann auch oder stellt sich dann auch wirklich echte und gute und eben nachhaltig funktionierende Beziehungen auch sicher. Und ich glaube, das ist sicher einer der Keys, ja. Eben, dass man das, was man erwartet, ich sage zwar immer, gell, das, was du bereit bist, in der Welt zu geben, darfst du nicht erwarten, dass die Welt das auch
Ja,
zurückgibt. Aber
das
wenn es
ist
zu
so.
kleinen Teilen spürbar irgendwie kommt, dann ist es schon, ja, ich glaube, das ist das, was einem dann wirklich bindet, oder?
Weißt, ich rede ja von meinem engsten Umfeld. Also, es ist ja wirklich so, es gibt die Leute, die ich wirklich eng mit ihnen zusammen arbeite. Und ich möchte nochmal sagen, ich arbeite in einem kreativen Beruf, ich muss auf die Bühne stehen, ich muss jedes Mal, wenn ich da vorne stehe, lasse ich die Hosen runter. Ich singe aus dem Innersten von meiner Seele zum Teil Lieder. Und wenn ich da Leute mit mir auf der Bühne habe, die ich denke, die finden mich doppelt, dann funktioniert das einfach nicht. Dann bin ich nicht frei genug, für dass ich meinen Job richtig ausüben kann. Darum, das ist extrem wichtig, dass das dort wirklich funktioniert. Ich muss eine Managerin haben, wo ich weiss, die vertritt mich genau so, wie ich möchte vertreten werden. Und nicht irgendwie erzählt denen irgendetwas und dann komme ich und es ist anders. Das Gleiche mit den Leuten in meiner Crew, mit Tontechniker, der macht vorne den Ton. Ich muss zu 100% darauf vertrauen, dass das super ist. Ich werde es nie wissen. Ich habe noch nie ein Konzert von mir von vorne können hören. Ich vertraue darauf, dass der das kann. Also bei diesen Leuten, es ist unmittelbar einfach elementar, sonst geht es nicht. Aber
Absolut.
wenn ich dann ein bisschen rausgehe in meinem Freundeskreis, ich meine, die haben nicht alle meine Meinung. Und das ist auch okay. Das macht es ja auch spannend. Mit denen haben wir Reibereien auch mal. Wir können auch mal Streitgespräche führen. Also, weißt, ich habe Kollegen, die sind total unpünktlich. Zum Beispiel mein bester Freund ist hyper unpünktlich.
Das ist nicht
Und
gern, gell? Unpünktlichkeit.
Unpünktlichkeit ist schrecklich. Ich kann das nicht handeln. Wenn meine Band unpünktlich ist, das ist ein Punkt, den rede ich gerade an. Sage, hey, Kollege, wenn wir um 5 Uhr machen, ist um 5 Uhr hier. Und sonst bist du lieber um 5 vor da, dann gehst du halt früher daheim und bist mal eine halbe Stunde früh. Du weißt ja, dass es viel Verkehr hat. Ich kann das nicht haben, weil Leute unpünktlich sind, aber in meinem Freundeskreis ist trotzdem mein bester Kollege.
Ja.
Also weißt du, wie ich meine?
Da wird
Man
der
muss schon,
Toleranz verspielt, oder?
genau, man muss schon ein bisschen differenzieren. Es gibt einfach in meinem geschäftlichen Umfeld als Musiker, dort muss es einfach funktionieren. Aber dort ist dafür auch Empathie ist sehr, sehr gross geschrieben, eben wenn es einem nicht gut geht. Und dann ist dann vielleicht Pünktlichkeit nicht mehr das Wichtigste. Weißt du, dann geht es dann mir viel mehr darum, dass wir den trotzdem ins Boot holen und als Band den tragen, durch das Konzert durchtragen. Das ist mega schön. Also weißt ich kann das schlecht erklären. Es ist einfach wirklich, es gibt so gewisse Werte, wo ich einfach darauf vertraue, dass sie die Leute haben. Manchmal verlieren sie sie, weil sie in gewissen Umständen in ihrem Leben das halt nicht können haben. Und das ist das auch okay. Absolut. Aber im Grundsatz muss es halt schon funktionieren. Sonst muss man sich eben auch mal vom einen oder anderen können trennen können, auch wenn es vielleicht schwierig ist.
Ja, es gibt etwa mal Phasen, wo im Reisebus vom Leben jemand aussteigt oder ein paar Sitze hinterher rückt und ja, vielleicht dann auch wieder einsteigen kann, je nachdem, wie stark das Abweichung ist. Absolut. Richie, wir haben jetzt sehr viel auch über deine Musikkarriere geredet oder eben auch, wie du im Musikbusiness in dem Sinn schaffst, wie du unterwegs bist, auch wo du den Sinn siehst in dem Sinn, was du aber auch erwartest und so weiter. Und du hast vorher schon immer, also schon ein nicht immer, schon ein paar Mal jetzt auch angetönt, eben, du hast ja jetzt ein neues Standbein oder eine neue Beschäftigung, und das ist Keynote Speaker. Und zwar mit der Macht des Umfelds. Du hast zwar, hast jetzt immer ein bisschen gesiedert, du machst es perfekt, wunderbar. Ich habe gedacht, ich rede nicht zu viel, ich habe noch Fragen. Aber ja. Machen wir noch den Sprung. Richie, Keynote Speaker, die Macht des Umfeldes. Was können wir erwarten? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, aber gib gleich noch einen kurzen Insight. Was können wir von dir als Keynote Speaker erwarten?
Man kann von mir, glaube ich, einfach sehr erleben. Also, wenn ich etwas kann, dann ist es vor Leuten herstehen und performen. Das ist eigentlich mein Kernbusiness, oder? Und
Ja.
ich denke, die Keynote, die lebt ganz fest sicher auch von dem. Also, das muss man schon ganz klar sehen. Aber es ist schon so, ja, ich habe höchst und tiefst durchgemacht in meiner Karriere. Und ich glaube, ich gebe einfach sehr, sehr grossen Einblick eigentlich in meine Gefühlswelt als Musiker. Also, die Sachen, die man vielleicht eben nicht sieht. Man sieht immer nur den fröhlichen Richie, wo da vorne steht und alle Leute aufpeitscht bis zum Höhepunkt. Aber ja, ganz fest, tiefes erlebt in meiner Karriere und zwar nicht Eben, das habe ich schon vorhin angetönt. Das waren nicht Tiefs, die die Leute gefossen haben, gemerkt. Das sind auch nicht Tiefs, wo man sagen kann, ja, dort hat etwas extrem gefloppt bei ihm. Sondern einfach persönlich, nicht mehr daran glauben. Du hast gesagt, Sinnhaftigkeit verlieren. Warum mache ich das überhaupt noch? Oder? Das will ja gar niemand mehr hören. Radios spielen es nicht mehr. Spotify funktioniert nicht für uns Schweizer Musiker. Geld verdienen kann ich auch nicht mehr. CD gibt es auch nicht mehr. Merch kauft auch niemand. Weißt du, irgendwann verlierst du vielleicht die Sinnhaftigkeit. Und es geht wirklich darum, den Sinn einerseits wieder zu finden in Form von einem Perspektivenwechsel. Es geht darum, das Umfeld zu hinterfragen. Sind die Leute, die ich mit ihnen zusammenarbeite, wirklich die, die mich dort unterstützen, die ich es wirklich brauche, eben, wenn du den Perspektivenwechsel machst, wenn du die Sinnhaftigkeit hast gefunden und merkst, okay, eigentlich ist mir das wichtig, sind die Leute überhaupt die Richtigen, für das zu erreichen?
Ja.
Oder? Also, um das geht's. Und dann, eigentlich, für mich fast das Wichtigste, das habe ich jetzt so zwei, drei Mal angetönt, ist glücklich sein. Weil wenn du die Sachen alle gefunden hast, bedeutet das noch lange nicht, dass du glücklich bist. Also, das kann sein, dass du das perfekte Umfeld hast, das kann sein, dass du wieder weißt, warum du das machst, aber du stehst zuoberst auf dem Berg und kannst es trotzdem nicht geniessen. Und das ist etwas, wo im Jahr 2000 und, was sind wir mittlerweile? 25. Es wird eben auch wahnsinnig erschwert mit den sozialen Medien, weil man immer wieder sieht, was alles noch möglich wäre und was man sonst noch könnte. Oder? Also ich komme ab einem Konzert, aber eine Konzertbühne, habe einen super Abend erlebt, gehe auf Instagram und sehe den Baschi und der hat doppelt so viele Leute gehabt wie ich. Ja, was macht das mit mir? Das nimmt mir wieder die Freude weg, unter Umständen.
Ah, okay.
Die ganze Vergleicherei, das ist eins von den elementaren Themen in meiner Keynote, oder? Wenn du die Uhren vergleichst, dann kannst du noch so ein tolles Umfeld haben. Dann kannst du noch so deine Sinnhaftigkeit gefunden haben. Unter Umständen bist du trotzdem nicht glücklich.
Es gibt ja immer einen, der ein Bein mehr hat oder einen Kopf mehr.
Ja, ein Bein mehr vielleicht nicht, aber
nein, ich meine ein Bein mehr, der im Konzert hat.
Also, den musst du mir zeigen.
Ja, genau. Wir können mal schauen, was
wobei, ich bin überzeugt, auf YouTube oder Instagram finden wir einen, der ein Bein mehr hat.
Würde darauf wetten. Nein, ich wollte eigentlich mal sagen, wo ein Bein mehr im Konzert oder am Konzert. Oder wie. Nein,
natürlich. Aber vieles hat ja, was das angeht, jetzt gerade mit dieser Vergleicherei, nur für den Bogen noch zu schliessen schnell. Das hat ja extrem damit zu tun, was das für ein Setting ist, wo diejenigen Leute drinnen haben. Oder? Ich habe Familie, ich muss mein Geld investieren irgendwo in meine Familie, dass das überhaupt aufgeht. Wenn wir jetzt nehmen wir mal einen Baschi. By the way, ein super Kollege von mir. Und ich gönne ihm alles, was er hat. Der Baschi hat keine Familie, oder? Also der Baschi ist ganz in einem anderen Setting. Und wenn ich nachher mehr mit dem Baschi vergleiche, muss ich sagen, ja gut, der hat auch viel mehr Content-Creator dabei, die schauen, dass der Content so aufbereitet ist, dass es ja nach mehr Leuten aussieht. Ob es denn wirklich mehr sind, wissen wir ja nicht, weil es ist ja Social Media, dort kann man ja erzählen, was man will, oder? Das wissen wir ja fängs. Und trotzdem wissen, gehen wir dauernd immer wieder drauf hinein, oder? Und das ist eigentlich auch, das ist eins, und dort, also, das mag ich jetzt nicht spoilern, was man dort machen kann, für dass man das eben nicht hat. Beziehungsweise, dass man eben, und das finde ich fast das Wichtigste, das ist mein dritter Punkt, Dankbarkeit findet. Dass man dankbar ist. Und die Dankbarkeit, die findet man nur bei sich selber, die findet man nicht im Aussen. Oder man kann noch so fest Reichweite haben, man kann noch so fest Likes und so haben. Wenn man nicht dankbar ist für das, was in einem innen ist, dann wird man nie glücklich sein. Und diese Dankbarkeit, die habe ich eben gefunden. Und das ist, für mich ist das so, ja, macht dann auch einen schönen Abschluss bei mir, eine Keynote, wo ich glaube, wirklich finde, ich gebe den Leuten das ein oder andere Werkzeug an die Hand, dass sie vielleicht eben für sich auch mal irgendwie die Dankbarkeit finden. Weil wenn man die gefunden hat, geht alles andere von selber.
Wie finden wir sie?
Ja, Vergleichen ist ganz, ganz...
Monstergift vergleichen.
Das funktioniert einfach nicht. Also, wenn vergleichen, dann mit sich selber. Ich sage nicht mehr. Ach, komm, ich kann es ja spoilern. Nein, aber look, die meisten Leute gehen auf Social Media scrollen, oder? Und noch etwas und noch mehr. Und noch schönere Ferien. Ah, oh, geiler Karre, leck die Freundin. Boah, der sieht auch noch jung aus. Boah, geile Kleider. All das Zeug, all das triggert dich, oder? Je nachdem, all das triggert dich halt. Wenn das watch, wenn du watch scrollen, dann geh mal in dein Fotoalbum auf dem Handy. Oder? Und scroll mal in deine Fotos. Und dann merkst du, was du. Und dann vergleichst du dich mit dem, wo du bist, dann vergleichst du dich eben mit dir. Und dann findest du auch ein bisschen dein Inner. Du siehst dort deine schönsten Ferienbilder. Du siehst deine Entwicklung. Dann musst du nicht mal weit zurück. Geh mal ein Jahr zurück und dann schaust, wo du dort bist gestanden, wo du heute bist, dann merkst du, shit, da ist etwas gegangen. Ist ja egal was. Aber es ist etwas gegangen. Der Weg bin ich gegangen. Das hat etwas aus mir gemacht. Oder? Und das ist, dort findest du viel mehr das, was du suchst. Oder? Wenn du dort merkst, ich bin noch nicht dort, wo ich bin, ja, dann hast du wenigstens den Fokus, auf was du dich konzentrieren musst. Auf dich! Nicht auf die anderen. Konzentrier dich auf dich. Und das ist für mich das Elementare. Und seit ich das mache, ist alles andere plötzlich wird so unwichtig. Vielleicht ist das so etwas, was mit dem Alter kommt. Ich weiß es nicht. Eine gewisse Gelassenheit. Du hast mich vorhin nach Sachen gefragt, die mir wichtig sind. Gelassenheit. Ist auch etwas so. Wenn du einfach ein gelassener sein und nicht immer. Weil, ist nicht gut. Ich weiß noch, ich habe am Gurten gespielt. So. Ich muss. Jetzt stell dir mal vor, wie die Leute den Künstler finden, der vorne. Das funktioniert nicht. Du musst auf dieser Bühne sein und hey, das wird super. Und genau der Künstler, den finden sie cool. Die Person findest du cool. Die, die so da ist. Und sagt, passt mir doch alles egal. Und je mehr man sich das sagt und je mehr man das wirklich lebt, desto mehr findet das wirklich einfach auch Einzug ins Leben. Und dann merkst du einfach, wie das befreit. Das tut einfach extrem gut.
Ja, schön. Danke fürs Spoilern. Ich bin sicher, das wird eher die Wirkung haben, dass noch mehr sagen, hey, den wollte ich jetzt wirklich mal live sehen, weil vielleicht habe ich ja dann noch die eine oder andere Zusatzfrage und die können sie dann erst genau dort stellen, wenn sie dann eben bei dir im Publikum sitzt, an deiner Keynote.
Was genau, ist? Oder du hast mich vorhin gefragt, was machst du nach dem Konzert, haust du gerade ab, ich bin ja einer, der nicht abhaut, von dem her können sie mich noch im Apero im Anschluss
fragen. Das gehört, das wird zum Teil auch ein bisschen wahr. Das ist natürlich dann auch schön, ich glaube auch dort, auf der einen Seite, dass du mit den Menschen in dem Sinne dich noch kannst austauschen und da hat es vielleicht immer noch der einen oder andere dabei, der vielleicht sagt, ah, da habe ich jetzt gehört, das wollte ich ein bisschen mehr wissen und transportiere es noch ein bisschen mit raus. Wenn du jetzt vergleichst, Keynotes?
Ja.
Und Musik? Die Energie vom Publikum. Gibt es da eine gewisse Parallelität? Oder ist das komplett eine andere Energie? Wenn du davor performst. Ich gehe jetzt mal davon aus, du wirst ähnlich performen, von der Gefühlslage her, bei einer Keynote und auf der Bühne bei einem Konzert. Und was ist die Energie, die zurückkommt?
Ja, du fragst einen Keynote-Anfänger oder Einsteiger. Ich kann jetzt da noch gar nicht so aus dem Vollen schöpfen. Die paar Mal, als ich das gemacht habe, haben mich extrem inspiriert, würde ich eher fast sagen. Also ich bin aus diesen Keynotes rausgegangen und habe gerade wieder tausend Ideen gehabt, was auch noch drin könnte. Mhm. Oder? Und beim Performen auf der Bühne habe ich das lustigerweise ein bisschen weniger. Dort habe ich viel mehr ein Gefühl von Dankbarkeit, dass die Leute dankbar sind, dass ich ihnen irgendwie, dass ich ihr Gefühl vertont habe oder ihren Soundtrack vom Leben habe geschrieben. Mhm. So, das merke ich manchmal stört. Weißt du, sie wirklich, das ist so ein Hey, merci, dass du das jetzt in Musik gefasst hast, was ich schon lange gedacht habe. Das habe ich bei der Keynote lustigerweise weniger. Bei der Keynote habe ich viel mehr das Gefühl, sind die Leute gewundert, was kommt jetzt da von dem Richie? Mhm. Oder von dem Andreas Richard eben. das ist schon so, dass die Leute wissen dort noch viel weniger, was sie erwartet.
Ja.
Und ich glaube, ich zeige von den Leuten dort noch eine ganz andere Welt. Oder ich tue ein anderes Buch auf. Oder ich weiß auch nicht, wie man dem sozusagen. Ich lasse anders die Hosen runter. Mhm. Ich lasse in einen anderen Ort von mir liegen, als ich das mit meiner Musik mache. Und ich glaube, es ist einfach wirklich. Ich finde es wahnsinnig etwas Spannendes. Und es ist für mich wirklich auch ein bisschen ein Perspektivenwechsel. Ob schon ich eigentlich am Performen treu bleibe, ist es total etwas anderes. Und die Energie der Leute, hey, frag mich in einem halben Jahr nochmal oder in einem Jahr, können wir sehr gerne nochmal darüber reden, dann kann ich das vielleicht ein bisschen besser beantworten
als jetzt. Ja, klar. Genießt auf jeden Fall beides. Es ist, glaube ich, beides extrem wertvoll. Ich gehe mal davon aus, ich kann es ja nicht sagen, ich bin ja nicht Musiker. Weiss aber, wenn ich so für Leute rede und dann zum Teil wirklich auch in die Interaktion kann, es gibt halt schon unglaublich viel. Und ich kann mir vorstellen, eben, wenn man, wie du auf der Bühne schon vor Hunderte oder Tausende Menschen schon gespielt hat, das ist natürlich ganz eine andere Welle von Energie, die da kommt. Extrem spannend. Extrem spannend.
Es ist lustig. Es ist ja, ich bin nicht sehr esoterisch, oder? Ich bin auch nicht, aber es ist eine Energie. Es ist eine Art von Energie. Mhm. Und wir haben es vorhin gehabt, vom Umfeld, weißt du, die Energie. Wie das Umfeld ist, bist du ja auch. Also du bist eigentlich ein grosser Teil von der Art, wie das Umfeld ist, bist du auch. Mhm. Und ich habe ich merke, dass, wenn die Leute, wenn ich auf der Bühne bin und singe, dann musst du dir vorstellen, ich hatte letztens ein Konzert vor 30.000 Leuten. Und es sind 30.000 Leute, die in diesem Moment alle auf mich schauen. Und die schicken ihre Energie zu mir vor. In diesem Moment. Und das hat einfach eine Kraft. Und das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das noch nie erlebt hat. Aber das hat eine wahnsinnige Kraft, weil man kommt so in eine Schwingung hinein zusammen. Und wenn die Schwingung gleich wird, hat das eine wahnsinnige Energie, wo ich ganz ehrlich, wo ich süchtig bin danach. Und ich bin gespannt, ob das bei den Keynotes auch so wird sein. Also, ich könnte mir vorstellen, ich bin auch schon Keynotes schauen, wo ich das Gefühl hatte, dort ist genau so eine Energie plötzlich entstanden im Raum. Und das ist etwas wahnsinnig, es ist auch ein bisschen faszinierend und manchmal ist auch ein bisschen seltsam, wie das entsteht. Aber ich finde eben, es steht auf fällt auch mit der Person. Es gibt Leute, die kommen in den Raum rein und die packen dich. Du weißt nicht warum. Und es gibt Leute, die kommen in den Raum rein und die packen dich halt nicht. Das ist einfach so. Polen stossen sich zum Teil auch ab. Perlen finden sich auch nicht nur, weil sie sich schön finden optisch, sondern weil sie sich irgendwo anziehen. Weil da irgendwo eine Energie ist. Und ich finde, das ist mega spannend, wenn du vor vielen Leuten eben stehst und dann viel Energie auf dich gebündelt wird, ist das etwas wahnsinnig Tolles. Wo ich mich sehr darauf freue.
Ja, ich denke, da kannst du dich wirklich darauf freuen. Ich gehe mal davon aus, wenn man dich auf der Bühne auch als Musiker erlebt hat oder erlebt, dass da die Energie genau auch so transportiert wird und überkommt. Und ja, ich bin gespannt. Wir reden wieder. Auf jeden Fall.
Mir ist
Bin
gut.
gespannt, was denn deine Erfahrungen sind. Ja, im Herbst, Lieblingslieder, das neues Album. Du bist als Keynoter unterwegs. Sicher wirst du jetzt für Lieblingslieder abschreiben, aber sonst auch irgendwo weiter Musik machen. So ein Blick nach vorne, was können wir alles von dir erwarten?
Hey, wenn irgendjemand einen Gartentisch braucht, ich kann schon schreinern.
Ah, noch ehrlich? Also, jetzt im Ernst?
Meine Gartenmöbel habe ich selber gemacht, oder? Ich habe immer gesagt, die heisse ja Richard. Also, Rich Art. Wäre doch noch ein geiles Label für Gartenmöbel. Ja. Rich Art, also reiche Kunst. Huhu! Nein. Ich meine, man weiss nicht. Ich bin wirklich, ich glaube, das spürt man noch. Ich bin wirklich einfach open-minded. Wenn irgendetwas kommt, was ich spannend finde, mache ich es. Jetzt im Moment konzentriere, also ich will mich auch nicht auf zu viel konzentrieren, weil ganz ehrlich, ich habe Familie, ich habe Musik und ich habe neu jetzt die Keynotes und ich bin im Moment sehr ausgelastet mit diesen drei Sachen. Aber ich schließe nicht aus, dass plötzlich wieder irgendetwas anderes kommt, was mich wahnsinnig spannend dünkt. Ich bin jetzt so an einem Projekt dran, wo der, gell, ich muss ja auch immer wieder vorausplanen. Lieblingslieder ist eigentlich für mich konzeptionell wie abgeschlossen, ich muss jetzt die Lieder noch schreiben. Es ist aber auch so, dass Lieblingslieder auch ein gewisses aus Liedern besteht, was es eben schon gibt. Aus Lieblingslieder von mir, wenn du ein Album machst mit 12 Liedern, wie ich das jetzt immer gemacht habe, jetzt 5 Alben gemacht, das sind meistens so 4, 5, die Leute wirklich wahrgenommen haben und die anderen fallen so ein bisschen zwischen. Und zum Teil sind das aber Lieder, die mir sehr wichtig sind. Und die werden jetzt wie nochmal, die bekommen nochmal ein zweites Leben. Also Lieblingslieder besteht auch aus Liedern, die es schon gibt, die aber die Leute einfach schlicht noch nicht entdeckt haben. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Nein. Du bist vom Erzählen gewesen, was da alles noch kommt und vor allem
ja, eben genau.
Lieblingslieder ja, jetzt vermutlich das zentrale Projekt ist, weil Lieblings ist ja etwas, wo eben Lieblings ist nicht einfach gern haben, sondern Lieblings ist wow, das ist top, oder? Und das muss ja, glaube ich, auch wirklich ein Herzensprojekt sein, dass es dann auch wirklich gross wird, so wie du dir das vorstellst, oder? Darum hast du nicht den Faden verloren, aber
ja,
hast Lieblingslieder
also, jetzt viel Raum gegeben. Wie stelle ich mir das vor? Ich stelle mir es eben eigentlich gar nicht mehr vor. Ich nehme es, wie es kommt, ja, aber ich gebe alle Energie, die ich habe, da rein und hoffe, dass es sehr, sehr fest toll wird einfach und mich glücklich macht und mein Umfeld auch.
Das wünschen wir dir alle, ja. Gell? Ricci, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange reden.
Ja, aber ich weiß, ist mir lieber, als wenn du jetzt würdest sagen, ah, jetzt kniete ich sie, komm, wir
hören mal nein, auf. Nein. Aber ich hatte dir gesagt, du, wir haben etwa eine halbe Stunde, ich hatte dich jetzt schon ein bisschen länger gelächert. Also, ihr Lieben, was das da los ist, wenn er eine Keynote wendet, was in sich hat, einen Blick nicht einfach hinter die Kulissen vom Showbiz, sondern auch Insights gewinnen, zum Menschen, die Geschichten, die ihn bewegt haben und bewegt und eben wie er auch etwas daraus gemacht hat, dann buche ich dir jetzt für eine Keynote. Ich habe in den Shownotes unten natürlich den Link, wo man dich buchen kann. Freut euch auf den Herbst. Lieblingslieder also, kommt raus.
Ich bin schon das ganze Jahr unterwegs mit Lieblingsliedern. Im Herbst wird es dann einfach das Album noch geben dazu.
Genau.
Aber ich kann jetzt schon auf meine Homepage schauen.
Es ist schon drauf. Was ist das? Highway? Nein, der Highway. Warte, jetzt welches ist schon drauf? Also wäre es gestern gewesen?
Das ist das erste Lieblingslied vom neuen Album. Wow. Aber weißt du, auch als allgemein, wie ich gesagt habe, meine Lieblingslieder von meiner ganzen Karriere spielen wir jetzt ab dem 14. März.
Also Konzert?
Konzert.
Gut, also Konzert.
Im Herbst geht es dann richtig los, halt in den Clubs.
Perfekt, also Konzert gibt es auch.
Kompliziert!
Ja, das macht nichts. Man kann das alles nachschauen. Auch die Webseite von Rich ist selbstverständlich in den Keynotes drin. Und wenn natürlich sagt, hey, Moment, ja, ich habe zwar ein Event, aber ich habe dort schon jemanden, der redet. Aber ich könnte eigentlich coole Musiker mit Band brauchen. Ich kann Rich auch buchen, selbstverständlich. Also das ist irgendwo alles möglich. Und eben, wie gesagt, vielleicht ein Novum, wenn ihr einen Gartentisch wollt, aus Holz. Genau. Aber vielleicht müsst ihr ein bisschen länger darauf warten.
Wenn sich die Leute mit mir in Verbindung setzen, ich habe zum Beispiel auch personalifizierte Songs schreiben für Firmen, habe ich auch schon gemacht.
Ah, also
es gibt wirklich, genau. Es gibt, wenn man der Richie, wo Richie draufsteht, ist, wo Richie drin ist, eine riesen Palette mit verschiedensten Sachen.
Ihr seht es, und das ist nicht Bauchladen, sondern es ist klar durchdacht, mit unglaublich viel Leidenschaft, mit sehr viel guter Energie. Ja, schaue ich selber. Die Links sind in der Shownotes drin. Richie, nein, ganz herzlichen Dank.
Sehr
gerne. Für deine Offenheit, für deine spannenden Antworten und Einblicke, die du mir gibst. Jetzt habe ich, bevor ich fertig mache, noch eine Frage. Da hinten steht eine Gitarre. Aber ich habe mal ein Interview gelesen, dass du nicht kannst Gitarre spielen oder nicht hast können. Kannst du nicht Gitarre spielen?
Hey, so viele Gitarren, wie ich da habe, sollte eigentlich der Master sein. Ja. Hey, ich finde Gitarre einfach ein wahnsinnig schönes Instrument. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mir vor einem Jahr, ich mache mir immer einen Vorsatz. Mhm. Und vor einem Jahr habe ich mir vorgenommen, dass ich Ende Jahr ein Lied von mir können spielen mit der Gitarre. Und das habe ich also gelernt oder also fest geübt, dass ich das können. Und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, dass ich viel Sport mache. Also jetzt mal schauen, ob ich an diesem Ziel dranbleibe. Aber die Gitarren werden auf alle Fälle jetzt gebraucht. Nicht öffentlich, also nicht so, dass das die Leute sehen können, aber einfach hier für mich in meinem Kämmerchen.
Gut. Also kein Staubfänger oder Deko-Element, sondern etwas, was du damit schaffst.
Genau. Richie,
das letzte Wort in meinem Podcast gehört immer meinem Gast und das bist heute du. Was gibst du jetzt den Menschen, die den Podcast hören, noch mit auf den Weg?
Hey, das hast du mir geschrieben, dass ich mich dazu vorbereite. Aber ich bin eben einer, ich finde immer, es ist schöner, wenn Sachen spontan kommen. Und das ist aber so ein Riesenthema. Was gibst du den Leuten mit? Hey, sucht einfach Dankbarkeit. Wenn ihr die gefunden habt, dann habt ihr alles, was ihr braucht.